Soziopod Lernen, Lernen, Lernen mit Herrn Breitenbach und Gästen. Ich begrüße recht herzlich Dejan Mihajlovic. Und was Dejan tut und was er eigentlich mit dem Thema Lernen zu tun hat, wird er mir hoffentlich jetzt selber sagen. Hallo Dejan.
Hallo Patrick. Ja, ich habe verschiedene Funktionen, in denen ich mit Lernen zu tun habe. Zum einen bin ich Lehrer an der Pestalozzi Realschule. Dann bin ich noch beim Schulamt Fachberater für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Da wird dann auch gelernt. Da mache ich dann so Fortbildung, systemische Fortbildung.
Da dürfen die Lehrer lernen.
Ja, genau, richtig. Dann bin ich noch beim Regierungspräsidium. Da bin ich SMV-Beauftragter und da gebe ich Fortbildung für Verbindungslehrer und für Schülersprecher. Das ist dann eine Kombination noch, also Tandemlernen. Mhm. Und dann bin ich noch mal beim Kultusministerium. Da mache ich gerade auch so Fortbildungsformate und Fortbildungskonzepte zum Thema Digitalisierung.
Das ist ja super, deswegen bist du auch mit einer meiner allerersten Gäste zu dem ganzen Thema, weil du eigentlich die ganze Bandbreite ja abdeckst. Also du bist Praktiker einerseits, du hast Erfahrung mit, ich sag mal, jüngeren Menschen und aber eben auch die andere Seite. Also eigentlich ist ja fast schon Erwachsenenbildung, kann man ja sagen, wenn du Lehrerfortbildung machst, oder?
Ja, eigentlich schon, wobei die Fortbildungen tatsächlich, ich habe es ja mittlerweile relativ geöffnet und ich mache da sehr viel im Barcamp-Format und da ist gar nicht so, dass ich irgendwie Leute fortbilde, sondern dass sie sich gegenseitig fortbilden. Ich bin dann meistens eher Moderator.
Ja, wobei das wäre ja schon so die erste spannende Frage. Also würde Lernerfahrung immer gleichbedeutend mit, es muss einen Dozierenden geben und einen Zuhörer?
Muss es nicht. Also es gibt ja für unterschiedliche Lernprozesse. Also Lernen hat ja verschiedene Stufen und läuft auf verschiedenen Stufen ab. Die Frage ist tatsächlich auch, welches Lernverständnis man eigentlich da hat. Also das heißt, geht es darum, dass ich auswendig lerne oder geht es darum, dass ich eben etwas verankere und ein Lernprozess stattfindet, der auch in 10 Jahren abrufbereit ist und abrufbar ist und der wirklich dann auch sich weiterentwickelt. Da müssen wir, glaube ich, über das Lernverständnis erstmal sprechen.
Fangen wir doch mal an, ganz aktuell bei dir in der Schule, in der Realschule. Mhm. Ich weiß nicht, deckst du alle Klassen ab von deinen Altersgruppen her oder hast du Erfahrung in allen Altersgruppen oder hast du eher Jüngere, eher Ältere?
Also ich habe tatsächlich Klasse 5 bis 10 schon unterrichtet, aber aktuell ist Klasse 7 bis 10, die ich unterrichte.
Und siehst du da allein schon altersspezifisch Unterschiede?
Ich glaube ganz ehrlich, dass das, was ich unter Lernen verstehe, dass das gar nicht so altersspezifisch unterscheidbar ist. Ich glaube, dass das Lernen, was ich als richtiges, gutes Lernen beschreiben würde, dass das eigentlich bei allen so gleich ist. Ich würde sogar so weit gehen, ich habe neulich so ein Video gesehen, wo irgendein Professor, ich weiß gar nicht, wie er hieß, ist ja am Ende wieder auch egal, der so ein Beispiel gebracht hat, wie Kinder sich eigentlich Tag für Tag Sprache beibringen, ohne dass jemand nebendran steht und sagt, jetzt musst du das so machen, sondern das ist ja so selbstlernend. Und die machen so viel richtig und ordnen Sachen richtig zu. Und das lernen sie aber so, dass es wirklich auch nachhaltig ist, weil sonst können sie ja nicht sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist der Prozess, den ich eigentlich so ansteuere und versuchen würde, irgendwie diesen Prozess zu begünstigen. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich Schule diese Prozesse zum Teil wieder Leute verlernen lässt. oder eben, vielleicht nicht konditioniert, aber das schon in eine andere Richtung einfach geht. Also die Strukturen ändern sich und ich glaube, dass dann das Lernverständnis sich auch dann irgendwie ändert. Also mein Ziel wäre es vielleicht so ein bisschen, dass man dieses Lernen, was man als Kind so hat und was so beiläufig stattfindet und mit auch relativ viel Spaß verbunden wahrscheinlich auch und unbewusst, dass man das irgendwie noch mehr in der Schule stattfinden lassen kann. Ich glaube, das kann man in Klasse 7 oder 5 oder 10 eigentlich gleich.
Also soweit ich das tatsächlich noch weiß, ist so ein bisschen der Ansatz der konstruktivistischen Didaktik oder so dieses spielerische, entdeckerische Lernen im Grunde genommen. Also völlig blank auf was zugehen, ausprobieren, rumprobieren, selber die Erfahrung machen. Und im Idealfall das noch zu reflektieren.
Genau. Und das muss ich jetzt aber auch nicht zwingend mit dem Bildungsplan entgegenstehen. Also ich glaube schon, dass auch solche Dinge mit dem Bildungsplan funktionieren. Das ist halt dann die Aufgabe des Lehrers, dass man letzten Endes dann die Aufgabenstellung oder die Problemstellung oder die Frage dann so stellt, dass der Lernende eben diese Frage als seine Frage versteht. Und dann will ich auch einen Anreiz hat, ein Interesse hat, das herauszufinden, aber ein persönliches Interesse. Und nicht das Interesse, weil ich es einfach sage oder weil nebenbei eine Note hinten dran steht.
Was würdest du denn sagen, ist bei dir grundsätzlich deine persönliche Motivation, warum du anderen helfen möchtest, was zu lernen letztendlich?
Das ist natürlich, da müsste man natürlich unterscheiden, in den verschiedenen Funktionen ich unterwegs bin. Also als Lehrer ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Ich war selber auf dem Gymnasium. Es war aber so eine Schule, die nebendran eine Realschule angedockt war, und da hatte ich ganz viele Freunde, die ich für sehr klug hielt, aber das Gefühl hatte, dass sie nicht wirklich gefördert werden und so gesehen, wenn ich sie sehe. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, ich werde mal Realschullehrer und versuche dann den Jungs und Mädels irgendwie zu helfen. Und deswegen bin ich wirklich auch Realschullehrer geworden und versuche genau das eigentlich jetzt zu machen, was ich mir damals vorgenommen habe. In anderen Bereichen, also gerade Erwachsenenbildung, oder ich mache relativ viel auch so tatsächlich auch ehrenamtlich in die Richtung, da ist es einfach, weil einfach Lernen ja das ist, was ja Menschsein ausmacht, Gesellschaft ausmacht, weil alle Probleme, Herausforderungen ja nur übers Lernen gelöst werden können. Das heißt, Dinge, die, wo ich sage, das bräuchten wir jetzt gesellschaftlich, also zum Beispiel jetzt eine Debatte oder ja, Debattenkultur, die vielleicht jetzt irgendwie fehlt oder so, dann müssten wir einfach lernen, wie Debatten geführt werden müssen. Wenn ich sagen würde, wir haben gesellschaftliche Entwicklungen, die ich nicht gut finde, müssen wir einfach lernen, wie man die dementsprechend, wie man die entgegenwirkt. Oder auch lernen, dass man erkennt, dass das nicht gut ist, wie es gerade läuft. Also letztendlich geht es halt nur übers Lernen.
Weil wie du sagst, eigentlich so dieses Lernen, das war auch immer sehr stark verortet, ich sag mal rein auf Institution Schule. Genau. Und zumindest, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber immer noch in meiner Generation, wir sind ja eigentlich eine Generation, weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber da war ja oft, ist ja oft so dieses Bild Schule und dann ist fertig. Mhm. Und genau. Aktuelle Studien sagen ja auch irgendwie, die alle bei Arbeitnehmern, die da sagen irgendwie, ich glaube 56%, sie wissen schon alles letztendlich.
Ist auch ein Problem. Ist ja tatsächlich auch wirklich ein Problem. Also merken wir jetzt ja gerade durch den Transformationsprozess, in dem Gesellschaft gerade im Umbruch steckt, dass einfach eigentlich jeder so denkt, alles zu wissen und eigentlich genau weiß, wie es funktioniert, aber dann doch feststellt, eigentlich verstehe da gar nichts oder zumindest macht er Dinge und wundert sich dann, dass es nicht funktioniert. Das ist aber genau der Punkt, dass einfach die Leute eigentlich jetzt so nicht mehr weiterkommen mit dem, was sie bisher gemacht haben. Und ich versuche ja auch ein bisschen durch, ich habe dieses Barcamp Lernräume ja initiiert letztes Jahr, und da war es tatsächlich auch das Ziel, diesen Lernbegriff mal zu entkoppeln von Schule, weil ich es eigentlich auch so schade fand, dass der Lernbegriff eigentlich schon fast kontaminiert ist mit der Schule, mit der formalen Bildung, weil eigentlich Lernen für mich, würde ich so auch lebenslanges Lernen bedeutet. Und ich versuche so in die Richtung jetzt eher zu framen oder auch so ein Branding zu setzen, dass man, wenn man von Lernen spricht, das ein bisschen entkoppelt sieht von Schule. Und ist so ein, ja, zumindest mal jetzt ein Pilot hier in Freiburg im Barcamp Lernräume.
Vielleicht kannst du dazu tatsächlich noch ein bisschen was erklären für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Barcamp ist. Kann sein, dass es da noch ein paar gibt, die da uns gerade zuhören, weil tatsächlich finde ich das auch ein schönes Lernformat. Und jetzt hast du mal die Gelegenheit, genau für dieses Format auch zu werben und vielleicht auch tatsächlich konkret für die Veranstaltung, wenn noch Plätze frei wären.
Ja, die Veranstaltung, da sind, glaube ich, noch ca. 150 Tickets von 300 sind noch zu haben. Und zwar kosten die nichts, ja. Das ist in Freiburg am 23. März und unter www.barcamp-freiburg.de kann man sich informieren. Das Barcamp an sich ist ein Format, was, glaube ich, 2005 eingeführt wurde. Aber die Idee zumindest dahinter, die war, dass bei klassischen Konferenzen eigentlich so die produktivste, spannendste, kreativste Phase ist in der Kaffeepause. Wenn Leute in dem Fall bei Kaffee und Kuchen zusammenkommen, entspannt sind und sich dann austauschen. Und dann hat er sich halt überlegt, wie er diese Phase eigentlich transferieren könnte auf so einen ganzen Tag oder für mich ist ein ganzes Wochenende auch. Das ist so die Grundidee, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das versucht man eben, diesem Format einfach dann abzubilden. Und das Format ist halt insofern speziell, weil der Tagesplan nicht steht. Das heißt, ich komme zu dem Barcamp hin und da steht erstmal kein Programm da, sondern nur Zeitschienen und Raumangebote. Das heißt, ich habe dann unterschiedliche Räume, 5, 10 Räume und eben verschiedene Zeitschienen. Diese Zeitschienen sind immer 45 Minuten lang und dazwischen sind 15 Minuten Pause, so eine Art Gleitzeit ein bisschen, um Sachen auslaufen zu lassen. Und in diesen Zeitschienen finden diese Sessions statt. Und so eine Session kann eben drei verschiedene Dinge sein. Das kann einmal so ein Impulsvortrag sein, wobei der Schwerpunkt bei Impuls liegt. Also das heißt, von den 45 Minuten sollte vielleicht maximal 20 Minuten gesprochen werden. Der Großteil sollte für einen Austausch stattfinden, da sein. Dann gibt es eben Formate, sowas wie einen Workshop. Das heißt, ich kann konkret Dinge einfach dann zeigen. Oder auch eben das Spannendste, meiner Meinung nach, sind die Button. Das heißt, wenn ich eine Fragestellung habe, dann kann ich die Frage reinwerfen und sagen, hätte jemand Lust, mit mir zusammen gemeinsam diese Frage zu bearbeiten? Oder hat jemand da vielleicht auch Ahnung, Expertise, die mit reinbringen kann? Und dann kann man das dann gemeinsam machen. Das ist das eine. Das andere ist dann, dieses Programm fühlt sich insofern, dass Leute nach vorne kommen dann. Die stehen in so einer Reihe dann da, kommen nach vorne, stellen ihre Idee vor und dann fragt der Moderator in die Menge hinein, ob Interesse besteht. Wenn Interesse besteht, dann bekommt dann diese Idee einen Raum und eine Zeitschiene zugeordnet und so entwickelt sich der Plan. Das kann aber auch gut sein, dass jemand etwas sagt, wie zum Beispiel, ich habe was ganz Spannendes und ich würde wahnsinnig gerne über Vitrinen sprechen. Das hatte ich tatsächlich mal. Und dann ging auch keine Hand hoch und da war die Person sauer, aber das findet dann eben nicht statt. Das heißt, dann heißt es, dass es vor Ort keinen Bedarf gibt an diesem Thema und dementsprechend also richtet sich dieser Tagesplan eigentlich nach den Wünschen, Interessen und den Dingen, die sie einbringen von den Leuten, die vor Ort da sind. Also maximal partizipativ, würde ich auch mal sagen.
Ja.
Und da gibt's noch ein paar so Grundregeln vielleicht noch. Man duzt sich zum Beispiel, also alle, es gibt keine Hierarchien, Professor Dr. so und so heißt da dann doch Anton an dem Tag und der Schüler Philipp spricht dann mit Anton an. Und eine ganz wichtige Regel wäre das Gesetz der zwei Beine. Das heißt, wenn ich feststellen sollte, dass eine Session zum Beispiel, in die ich reingehe, dann doch nicht in die Richtung geht, wie ich sie vorgestellt habe, dann darf ich da rausgehen und woanders hingehen.
Und für manche, die das noch nie leibhaftig mitgemacht haben, klingt das jetzt vielleicht sehr chaotisch, aber es funktioniert in der Tat immer sehr, sehr gut.
Es ist wahnsinnig schwierig. Also das Problem am Barcamp an sich ist, ich habe ja schon zig Videos gemacht und Blogbeiträge geschrieben, auch dazu. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen oder in ein Video reinpacken. Das musst du erlebt haben, weil das, was ein Barcamp ausmacht, diese Kultur und diese Dynamik, die muss man einfach erleben. Und das macht etwas mit einem. Und das, was mit einem macht, ist halt sehr persönlich. Und darum kann man es eben auch nicht runterbrechen oder so versuchen, den anderen Leuten zu erklären, weil auch diese Wahrnehmung und dieses Erleben einfach so ein zentrales Element ist von einem Barcamp.
Absolut. Also ich glaube, wichtig ist, man muss sich einfach grundsätzlich mal drauf einlassen, ja, auf das Format. Jetzt weiß man ja ungefähr, was auf einen zukommt. Ich fand auch mal eine wichtige Regel, gerade als es so in Deutschland so ein bisschen aufpoppte, das Format, hat es dann schnell so tendiert, dass dann wirklich nur Leute hingehen, die einfach nur sich berieseln lassen wollen. Mhm. Aber das Ding ist schon, man sollte zumindest die Bereitschaft haben, was beizutragen. Also das heißt jetzt nicht, man muss da nicht mit einem vorbereiteten PowerPoint-Vortrag oder was weiß ich, eine riesen Performance hinlegen, aber so grundsätzlich eine Diskussionsbereitschaft, also dass man auch aktiv was beitragen kann. Das sollte man schon haben. Ansonsten, wenn man jetzt sagt, ich scheue mich da groß vorzutragen, ist das natürlich jetzt keine Pflicht. Also wie gesagt, ich glaube, man sollte sich einfach nur öffnen dafür, sich einlassen und im Idealfall tatsächlich mitmachen.
Ja, das sagen wir tatsächlich auch mal als Moderationsteam immer, dass man Leuten empfehlen, die zum ersten Mal da sind, eigentlich direkt was anzubieten. Es ist tatsächlich so, für die Leute, die zum ersten Mal zum Barcamp gehen, die haben meistens so die Vorstellung, sie müssen was abliefern, auch im Sinne von, die müssen eine fertige PowerPoint mitbringen. Und das ist eigentlich nicht. Also das heißt, vor allem bei den Barcamps, die ich versuche durchzuführen, versuche ich ja immer, dass eigentlich verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Und eigentlich muss man dann dementsprechend auch dann sich dann eigentlich mit der Einstellung reingehen, was kann ich für mich eigentlich da rausholen? Und nicht, was ich reinbuttern muss.
An der Stelle nochmal ganz kurzes Datum, dann haben wir es nochmal als Call to Action.
Genau, 23. März 2019 an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.
Sehr gut. Kommt alle und ansonsten, wenn nicht, macht einfach eure eigenen Barcamps, nämlich auch das funktioniert. Das ist ein völlig offenes Format, das ist nicht lizenziert. Von daher fühlt euch frei. Apropos einfach machen, hast du das mal mit Schülern, also Schülerinnen und Schülern ausprobiert, das Format?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Das habe ich tatsächlich als SMV-Beauftragter, habe ich eine Tandem-Fortbildung gemacht mit Schülern und Lehrern gemeinsam und habe ich dann schon gesehen, ich habe tatsächlich auch das bewusst da in dem Format gemacht, weil ich mir ein bisschen davor schon gedacht hatte, dass die Schüler so ein bisschen Anleitung brauchen, weil der Sessiongeber, der dann eben eine Session anbietet, muss auch ein bisschen Moderator sein innerhalb der Session. Und das ist halt eine Sache, das kann man oder kann man nicht. Ja. Oder beziehungsweise manche machen es besser, manche halt dann weniger gut. Ist ja jetzt bei Erwachsenen auch so. Und die Schüler brauchen da manchmal ein bisschen Anleitung. Das heißt, es gibt ja, wenn jemand zum Beispiel in so ein Gespräch an sich reißt oder wenn man abschweift, dass man eben, es gibt so ein paar Dinge, die dann natürlich dann Erwachsene und Lehrer ein bisschen so ein Auge drauf werfen können und vielleicht steuern können, unterstützend. Und darum war es auch damals mit der Tandem-Fortbildung mit den Verbindungslehrern und Schülersprechern gar nicht so verkehrt, dass zum Teil Lehrer mit drin waren. Mhm. Aber nicht immer gut. Also ich hatte auch schon da, also beim zweiten Barcamp habe ich dann die Lehrer angewiesen, dass sie bitte zurücknehmen, weil es manchmal auch so ist, dass die Lehrer wieder dann das also gerade an sich dann reißen und sagen, ja gut, ich weiß ja, wie es geht.
Grundsätzlich ist da immer die Thematik der richtigen Balance. Aber würdest ja. du sagen, dass sowas, ich sag mal, vom Grundmodell, da ließe sich ja sehr viel ableiten, auch für das Thema Schule oder überhaupt für das Thema Bildung und Weiterbildung. Also wenn man das mal so ein bisschen abstrahiert, was steckt da drin? Zum einen, jeder kann sich sein Interessensgebiet suchen. Mhm. Ein bisschen, so ein Matching. Mhm. Was steckt da noch drin? Tatsächlich jeder kann Kompetenzen zeigen, also vielleicht so ein bisschen dieses Konzept Lernen durch Lehre. Kennst du das?
Ja, Lernen, ja, genau, ja. Aber Lernen durch Lehren, irgendwie sowas, es gibt so ein Konzept, richtig, du hast recht. Es ist tatsächlich aber für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich einfach auch frei entscheide, an welcher Stelle ich mit wem und wo und wie lange mitarbeite. Also auch dieses Gesetz der zwei Beine mhm. ist eine Sache, wo erstmal Lehrer schlucken. Also wenn ich den gerade in so schulinternen Fortbildungen an der Schule, ich denen das Gesetz der zwei Beine erkläre, dann ist es erstmal so, da kann also jemand aufstehen, aus meiner Session rausgehen, kommt es mir erstmal ersten Gedanken nicht ganz so gut an. Ja, ist jetzt auch nicht was man so jeden Tag hat an der Schule. Und das muss man erstmal auch verdauen. Aber die Perspektive den Leuten zu geben, zu sagen, pass auf, das darfst du jetzt nicht so sehen, dass jemand persönlich dich dann angreift und sagt, das, was du machst, ist nicht gut, sondern es passt gerade für mich nicht. Und dieses passt gerade für mich nicht und ich möchte eigentlich woanders weiterarbeiten, ist zum Beispiel auch für mich was Zentrales, was du beim Lernen eigentlich auch in der Schule stattfinden, also können müsste.
Ja, das würde ich gerne tatsächlich mal kurz vertiefen, nämlich das Gesetz der zwei Beine in der Schule. Ich nehme an, das wird bei dir nicht der Fall sein, ich unterstelle es dir mal, aber ich kenne es persönlich von meinen Kindern, Geschichten aus der Schule, aber auch jetzt mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern, mit denen ich auch schon so ein bisschen gesprochen habe, wo sich viele dieser Geschichten im Grunde genommen so ein bisschen decken, wo ich meine, so ein bisschen Muster rauszuhören, nämlich tatsächlich, und das gilt übrigens auch für Hochschuldozenten, unaufmerksame Klassen. Ja, also wenn Unruhe in Klassen sind, zum Teil, wo auch fast schon Lehrer die Waffen strecken, im Grunde genommen keiner mehr Lust hat, in den Unterricht zu gehen. Jeder weiß es auch, übrigens die Schüler genauso reflektiert, vielleicht zum Teil sogar reflektierter als mancher Lehrer, weil die genau wissen, wo sind ihre Grenzen und was kann man mit Lehrern machen oder Lehrerinnen machen und wann sind sie zu nett und so weiter. Aber dieses Prinzip der zwei Beine, wäre das nicht fast schon so ein Instrument oder eine Methodik, um da auch so ein bisschen, ja, was anders zu machen? Weil tatsächlich oftmals ist es ja auch so, allein eine Schulstunde, die schon 45 Minuten dauern, je nachdem, wie man die bestreitet, ob man da 45 Minuten konzentriert einen Vortrag lauschen muss, was auch keinem Erwachsenen gelingt, auch wenn der Vortrag noch so gut ist, ist das auch ein Instrument, was man sich generell in Schulen vorstellen könnte, zu sagen, geht doch lieber aus der Klasse raus, bevor ihr Unruhe stiftet?
Aber ja, wohin sollen sie gehen?
Ja, ja. Aber angenommen, es gäbe die Möglichkeit.
Ja, klar. Also ich meine, eigentlich müsste man natürlich dann nicht nur das eine Element, sondern die anderen Elemente auch mit übernehmen. Und da muss man natürlich dann eben von Unterrichtsstruktur, Schulstruktur einfach sprechen und schauen, wie man das denn irgendwie öffnen könnte. Also mein Wunsch wäre es, ja, das würde ich wahnsinnig gerne testen, ich weiß, ob die es ja noch schaffen, einen Schultag als Barcamp zu verbringen. Das heißt, dass die Schüler einen Tag lang mal nicht einen Stundenplan haben, sondern einen leeren Stundenplan haben und dann eben wie so ein Barcamp ihre Stunden selber gestalten. Das ist so die Idee, würde ich wahnsinnig gerne die Schule ja irgendwie noch hinbekommen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Und letzten Endes, mein Wunsch wäre es, wenn wir es einmal gemacht hätten, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es gut läuft, dass auch dann die Lehrer eigentlich das finden, dass es gut läuft und dass man das zum Beispiel einmal im Monat etabliert. Also das wäre jetzt eine Sache, wo ich dann sagen würde, bei allen Strukturen, die wir haben, wäre das eine Sache, die möglich wäre. Das heißt, es würde jetzt nicht alles irgendwie völlig umschmeißen, aber es wird einfach einen Raum schaffen, wo eben sowas dann gelingen kann, was, glaube ich, wiederum die Schulkultur massiv beeinflussen würde. Also positiv, glaube ich. Das ist meine Vorstellung. Aber es gibt ja andere Ansätze. Also ich meine, in meinem Unterricht zum Beispiel, jetzt ohne andere fragen zu müssen, arbeite ich halt ganz viel, also mache ich ganz viel Projektarbeit. Und da öffne ich ja genauso halt den Unterricht. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Ethikkurse, da habe ich die 8er, 9er und 10er. Und dann ist es so, dass mir zum Beispiel, ich mache mit ihnen so dieses Edu-Scrum, so eine Methode, aber nochmal modifiziert. Das heißt, die suchen sich im Endeffekt eine Fragestellung aus und diese Fragestellung versuchen die dann in diesem Scrum-Format oder Rahmen, wie auch immer, dann zu bearbeiten innerhalb von 8 Wochen. Das heißt, nach 8 Wochen ist das Projekt auch dann beendet und das Produkt auch schon vorgestellt oder die Lösung ihrer Fragestellung. Und die Fragestellungen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, die haben einfach ethisch gewisse Themengebiete und die stellen sich ihre Frage selbst, die sie gründen wollen. Und ich unterstütze in diesem Zeitraum einfach, in diesen Projekten einfach ihr Ziel zu erreichen. Das ist das, was sie im Endeffekt machen, nichts anderes. Und dieses Scrum bietet dann insofern eine Hilfestellung, weil es nochmal visualisiert wird. Das heißt, sie haben so einen Flip, also wo dann ihre drei, die haben so ein großes Plakat, wo dann eben drei Spalten dastehen. Die erste Spalte ist eben To-Do, die zweite ist in Bearbeitung und die dritte ist dann Done. Und dann müssen die so Post-its draufkleben und ihre Arbeitsschritte formulieren und möglichst kleinschrittig. Und wenn sie dann eben einen Arbeitsschritt nehmen, machen sie ihn bei in Bearbeitung, wenn er durch ist, eben bei Done. Und so haben sie zum einen einfach die Visualisierung ihres Arbeits- und Lernprozesses und für mich natürlich auch wiederum viel leichter, wo ich dann sehe, das ist jetzt zum Beispiel jetzt nicht kleingliedrig genug oder da hast du gewisse Tasks einfach vergessen oder da geht es. Also das heißt, ich kann relativ konkret und noch besser an der Stelle eingreifen, wo es irgendwo scheitert. Und man sieht auch danach, wenn zum Beispiel was gut läuft, kann man genau sehen, deswegen ist gut gelaufen oder wenn was scheitert, deswegen ist gescheitert. Ja? Also das ist so ganz, ganz grob zusammenzufassen. Und da haben die ja schon sehr selbstständig. Das heißt, wir kommen jetzt zum Beispiel morgen, habe ich die 9er jetzt in Ethik, die ersten 2 Stunden. Da komme ich rein, ich teile diese Plakate aus, die nehmen die, dann gehen die als Gruppen zum Teil raus. Wir haben draußen so ein bisschen so Inseln, wo sie sich hinsetzen, arbeiten. Die einen gehen in einen anderen Raum nebendran, wo PCs sind und müssen dann vielleicht irgendwie Recherche betreiben. Das heißt, die arbeiten ja relativ selbstständig und wenn die Probleme haben oder Hilfe brauchen, kommen die dann zu mir.
Das ist sensationell gut. Also wusste ich tatsächlich nicht, also ich kenne ja Scrum, da auch nochmal ganz kurz den Background zu erklären für all diejenigen, die da nicht so fit sind. Scrum ist tatsächlich eine Methodik, kommt eigentlich so ein bisschen aus der Wirtschaft, nämlich aus der Softwareentwicklung. Tatsächlich nämlich eine agile Methode, so nennt man das heute. Also das heißt, ein Projekt, also wenn man sich jetzt vorstellt, ein Software, man hat irgendwie ein Programm, eine App, wurde früher so entwickelt, dass man gesagt hat, das ist die Idee und man muss es bis zum fertigen Produkt einfach runter produzieren, also indem man von Anfang an alles minutiös auf dem Papier aufschreibt und plant und es dann runterentwickelt. Und irgendwann haben wir halt festgestellt, dadurch, dass das so komplex ist, muss man das eigentlich anders angehen, nämlich sogenannt iterativ, also zirkulär, also sprich, ich mache einen Schritt nach dem anderen, teste das, optimiere das, gehe dann den nächsten Schritt, nehme den nächsten vor, und gehe so in kreisförmig und wie du sagst, mit so Tools, dass man sagt, welcher Einzelschritt ist jetzt an welchem Punkt, was ist noch zu machen. Und das eben übertragen auf Lernen, finde ich schon spannend, habe ich jetzt tatsächlich auch vorher noch nicht so gehört. Kannst du mal ein konkretes Beispiel machen? Also was ist, also in der Softwareentwicklung ist klar, am Ende hat man ein Produkt beziehungsweise einzelne Funktionalitäten des Produkts. Wie ist es jetzt bei dir in der Klasse und bei dem Thema? Also wo fängt es an und was ist eigentlich das Ziel?
Also zum Beispiel ein Themenblock geht um Medien und Medienethik. Und da haben die sich eben ihre Fragen selbst gestellt, wie eigentlich Instagram funktioniert. Und die nutzen es zwar, aber wollten eigentlich schon mehr herausfinden. Und das war so dieses Ziel von der Gruppe. Ich vielleicht noch eine Ergänzung, weil du gesagt hast eben, dass man das dann reflektiert. Die haben tatsächlich auch bei dieser, also das heißt EduScrum und ist eigentlich aus, ich glaube in den Niederlanden wurde es, glaube ich, so übersetzt das erste Mal oder transferiert in den schulischen Bereich. Zumindest haben die, es gibt eine Seite in EduScrum, Google gibt es eine niederländische Seite, die in verschiedenen Sprachen so ein, ja, so ein Erklär-PDF bietet, was man sich dann durchlesen kann und sieht, was man Schritt für Schritt zu tun hat und wie sich was nennt. Was ich tatsächlich missverstanden hatte, ist, ich dachte, es ist so, wie ich es mache, aber es ist gar nicht so, so gedacht, weil ich habe mir jetzt dann sagen lassen, dass eigentlich diese Methode auch angewandt wird von anderen Lehrkräften, um den Unterrichtsstoff, den es so gibt, also ich sage wirklich auch Stoff jetzt, ja, das heißt, jetzt sind wir beim anderen Lernverständnis, in einer gewissen Zeit abzuhandeln. Das heißt zum Beispiel, die verstehen es wohl so, dass man jetzt sagen, ich habe einen Bildungsplan, Mathe, und sagt, in der 10. Klasse müssen die Themen einfach gekonnt sein und dann gehen Schüler her und nehmen sich dann eben ein Thema raus, müssen dann innerhalb von 8 Wochen oder 4 Wochen diesen Themenblock selber, das heißt, die selber durcharbeiten, mhm, mit dieser Methode. So machen die das und ich habe es dann natürlich anders gemacht, das heißt, für mich ist es zu stark noch fremdbestimmt. Mir geht es ja hauptsächlich darum, dass es ja selbst, also sinnstiftend ist, und zwar persönlich sinnstiftend. Und dementsprechend muss auch die Fragestellung von denen kommen und das kann ich denen nicht vorgeben. Und drum habe ich zum Beispiel einen Teil von dem Unterricht erstmal damit verwendet, bei verschiedenen Gruppen unterschiedlich lang, was überhaupt ihre Frage ist, was wirklich interessiert. Das ist zum Beispiel schon das Erste beim Lernverständnis, dass Schüler eigentlich so drauf sind, dass sie eigentlich mehr, gar nicht mehr selber sich die Fragen stellen, weil sie immer darauf warten, dass ein Lehrer einem sagt, was sie machen sollen. Das heißt, meine Aufgabe ist erstmal über Wochen, dass wir denen abzutrainieren, dass sie wirklich selber herausfinden, was sie überhaupt wissen wollen, was sie überhaupt interessiert. Und dann kamen mir so Fragen raus wie das Instagram. Und deren Produkt war, deren Idee war dann folgende: Die haben dann das, was sie über Instagram herausgefunden haben, haben sie über Instagram auch dann veröffentlicht. Das heißt, die haben einen Account geschaffen und über den Account das, was sie gelernt haben, dann eben gepostet. Und da kam im Endeffekt ein Video dabei raus. Das haben sie dann am Schluss dann zusammengeschnitten zu einem ganzen Video, was sie der Klasse dann gezeigt haben, einen Kurs gezeigt haben. Das war halt total witzig und spannend auch gemacht, weil sie dann bei dieser Arbeit eigentlich erst herausgefunden haben, welche Qualitäten sie eigentlich haben. Das heißt, einen Schüler gab es zum Beispiel, der Videoschnitt-Content. Es wusste keiner von denen, dass der das kann, ja. Mhm. Und der war aber richtig gut. Und einer, der hat, also jeder hat so seine Spezialitäten gehabt und seine Skills gehabt, die er einbringen konnte. Und deswegen war das Produkt auch sensationell gut, ja. Und die gleiche Gruppe hat jetzt zum Beispiel jetzt im zweiten Sprint, also Sprint, wie auch immer, wie man das nennt, ist ja diese 8 Wochen bei uns. Und jetzt im zweiten haben sie sich zum Beispiel rausgenommen, das Thema, mit Gerechtigkeit zwischen Lehrern und Schülern, nach dem Motto, wenn Lehrer zu spät kommen, dann gibt es keinen Ärger, wenn Schüler zu spät kommen, gibt es Ärger. Oder wenn Lehrer die Arbeiten irgendwie nach 8 Wochen rausgeben, dann gibt es keinen Ärger. Wenn Schüler in dem Fall sich nicht darauf vorbereitet haben, gibt es Ärger. Das heißt immer dieses irgendwie, also sie fühlen es, sie haben das Gefühl, es ist ungerecht. Mhm. Dass man einfach das eine anscheinend unbegründet so stehen lassen kann, weil es halt so ist, und die aber ihre Sachen begründen müssen. Und jetzt ist deren Idee, was ich sau cool finde, ich weiß, ob du es kennst, gibt von EcoFresh war das, glaube ich. Mhm. Ich glaube, von ihm war es. Gab so ein Video, da ging es auch um Rechtspopulismus.
Aber, ja, ist das, glaube ich. Das Video heißt Aber, also das Lied.
Genau, richtig. Und da sitzen eben die zwei am Tisch, also so ein Rechtspopulist und jemand, ich glaube, aus einer migrantischen Sicht, das er beschreibt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das Video einmal nur gesehen. Auf jeden Fall werden die zwei Positionen, die diskutieren miteinander, und EcoFresh macht am Schluss diesen Abschluss, ja. Mhm. Und durch dieses Video sieht man einfach die Perspektiven, die zwei Perspektiven auf das Problem, und er versucht dann eben über die Perspektiven so eine Metaebene zu schaffen und dann reflektierend eigentlich herauszuarbeiten, vielleicht auch so ein Verständnis zu entwickeln für die andere Perspektive oder zumindest zu erkennen, woher es überhaupt kommt und so weiter. Und das ist jetzt deren Ziel, also deren Projekt. Das heißt, die haben gesagt, die wollen eigentlich in dem Fall einen Lehrer da sitzen haben, der dann das aus der Lehrersicht beschreibt und dann eben natürlich einen Schüler, der aus der Schülersicht beschreibt. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, was da dabei rauskommt.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass... wahrscheinlich ist es so mit Datenschutz und so weiter nicht ganz einfach, aber wenn sowas natürlich dann auch noch publiziert werden würde, was man auch anderen zugänglich macht, weil ich weiß, dass genau dieses Thema, was du da bearbeiten lässt, ist ja in jeder Stadt, in jeder Schule scheinbar genauso vorhanden. Also ich musste jetzt schmunzeln, als du das erzählt hast. Also von wegen, wenn der Lehrer was vergessen hat, ist ja alles kein Problem oder schwamm drüber. Aber wie der Schüler macht seine Arbeit nicht. Wie benotest du dann sowas eigentlich? Stelle ich mir schwierig vor.
Ach, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ja.
Ach so, dann ziehe ich die Frage zurück. ich will das.
Nee, also ich mache es tatsächlich so, dass ich eigentlich die erstmal selber benoten lasse. Yeah. Und die sollen es begründen, wieso sich die Note geben. Und dann gucke ich, inwiefern sich das mit ihm deckt, was ich sage. Und dann versuchen wir eigentlich, es dann auszudebattieren, auszuhandeln. Mhm. Also eigentlich mache ich es maximal, ich versuche es möglichst transparent zu machen. Und ich gebe denen eigentlich immer vorher auch so Bögen, wo ich sage, worauf ich zum Beispiel jetzt einfach achte bei solchen Dingen. Yeah. Ja, das heißt, was mir jetzt zum Beispiel persönlich wichtig wäre. Aber das gibt ja auch keiner gut auch sein, dass die Dinge haben, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Und deswegen lasse ich immer erst in den Vortritt. Das heißt, die erklären mir, welche Note sie da darin sehen und begründen es bitte.
Ja.
Und das machen sie aber auch dann vor dem Kurs auch. Das heißt, der Kurs kann auch mitdiskutieren und dann dementsprechend sagen, ja, vergleichen zu denen, war es aber so und so. Also ich finde, das macht das eigentlich, versuche es möglichst transparent zu machen.
Die Schüler finden es gut so? Oder?
Ja. Ja, also insofern es dann für die gerecht abläuft dann schon. Also ich meine, manche, also ich muss tatsächlich sagen, ich gebe bei den Zehnern, bei den älteren Schülern, da lasse ich, also ich, im Endeffekt ist es schon so, dass ich zum Teil Noten noch, also mehr vorgebe, je jünger sie sind, ja, weil da fällt es noch ein bisschen schwerer, das selber einzuschätzen und auch sich selber zu reflektieren. Aber je älter sie werden, desto mehr ziehe ich mich zurück und übergebe dann eigentlich schon an die. Mhm. Und ist aber jetzt für die nicht so einfach, aber und manchmal auch unangenehm, sagen sie auch. Aber dann diskutieren wir es aus, ob wir es so machen oder nicht machen sollen, ob wir es so wieder anders machen sollen, dass ich dann die Noten im Prinzip gebe und dann mit denen alleine irgendwie diskutiere oder es einfach sage, wie es ist. Aber ich begründe es immer insofern, ich begründe es immer so, dass ich denen sage, wenn du morgen irgendwo dich bewirbst bei einer Arbeitsstelle, dann fragen dich erstmal, was ist denn deine Gehaltsvorstellung? Und es ist auch mega unangenehm. Ja. Aber letzten Endes musst du auch begründen können, wieso du denkst, dass das wert bist. Und das ist so eine Sache, die ich für mich zum Beispiel später gelernt habe als Erwachsener, dass man eigentlich das können muss. Man muss eigentlich wissen können, was man eigentlich gut kann und wieso man es gut kann und das dann auch dementsprechend für den Preis dann auch dafür verlangen. Und das ist eine Sache, ich würde es einfach gerne in der Schule schon ein bisschen trainieren wollen.
Ja, ich glaube, du machst da schon mindestens mal zwei Sachen sehr, sehr richtig. Also sowohl mit der Notengebung wie auch mit dem Edu-Scrum. Also weil das sind ja im Grunde genommen auch die Kompetenzen, die in Zukunft gefragt sein werden, tatsächlich. Also und zwar nicht nur, wenn man in Digitalisierung denkt als Softwareentwicklung, sondern alleine diese Arbeitsweise gilt ja für alle Bereiche. Also indem man sagt, ich lerne komplexe Themen so einfach runterzubrechen, sie mir so einzuteilen, dass es am Ende nicht nur Spaß macht, sondern auch bewältigbar ist und dass ich immer wieder dran optimieren kann. Plus du die Methode ja auch nochmal für dich so optimiert hast, dass es für deine Gegebenheit passt. Auch das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich bin eigentlich nicht so ein Freund, also ich mag Methoden, aber ich mag diesen Dogmatismus dahinter nicht. Weil es gibt nicht die richtige Methode, sondern die muss man passend machen und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Deswegen ist es, glaube ich, eher wichtig, dass man ganz viele Methoden im Köfferchen hat und die dann entsprechend bei Bedarf rausholt oder anpassen kann. Und letztendlich tatsächlich diese Bewertung des Selbst, also sich selbst einschätzen können, und bis hin tatsächlich, was du gerade gesagt hast, mit dann auch basierend darauf in Verhandlungen treten zu können, das sind eigentlich Kompetenzen, die wir brauchen und die es aber so in den Schulen, bis auf jetzt bei dir und wahrscheinlich gibt es auch noch andere, aber so in Breite tatsächlich ja eben nicht der Fall sind. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Könnte man so eine Methodik, so wie du sie jetzt beschrieben hast, sowohl dieses Edu-Scrum wie auch das Benotungsprinzip, ist sowas überhaupt denkbar in allen Regelschulen, in allen Fächern? Ist es bei dir eine Besonderheit, weil die Schule dir da auch noch viel Freiraum lässt? Wie siehst du das so?
Ja, also Ethik ist ja nochmal ein bisschen so ein besonderes Fach, wo es vielleicht auch nicht der Druck ganz so krass ist wie jetzt in Mathe, wo ich dann weiß, da steht dann die schriftliche Prüfung, steht da aus, oder das Abitur, also oder wie auch immer, steht dann aus. Also ich glaube, das kommt auf die Stufe an, welche Schulart, welchen Puffer man im Prinzip da hat und sich dann auch nimmt. Ich kann natürlich jetzt nicht nur so machen. Das heißt, es sind natürlich jetzt nur Elemente. Also ich mache jetzt nicht den ganzen Unterricht die ganze Zeit so. Das heißt, diese Eduscon-Geschichte wird jetzt nach dem zweiten Sprint jetzt mal abschließen und dann werde ich den Unterricht wieder anders machen. Das heißt, wir wechseln auch uns permanent ab. Aber eigentlich geht schon, das Kernziel schon so, soll schon so sein, dass die eigentlich die Themen aussuchen, die sie eigentlich bearbeiten wollen. Aber der Rahmen, der ändert sich halt mal so, mal so. Ja. Was die Notengebung angeht, ich habe erst vor ein paar Tagen getwittert oder gepostet, dass ich halt wahnsinnig Bauchschmerzen bekomme, weil ich es einfach echt problematisch finde, diese ganzen Noten an sich überhaupt. Weil du dann zum Beispiel jemand hast, der die Schüler kommen ja mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule. Und einen Großteil davon kenne ich ja gar nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob der gefrühstückt hat, nicht gefrühstückt hat. Ich weiß eben nicht, ob da Mutter und Vater zu Hause da sind, nicht da sind. Ich weiß nicht, ob der Geschwister hat. Ich weiß nicht, ob der... Also ich kenne den ganzen Rahmen eigentlich gar nicht. Selbst wenn ich ein paar Dinge weiß, aber den ganzen Rahmen kenne ich nicht. Mhm. Und das sind natürlich dann Sachen, die ich schon mal wahnsinnig schwierig finde. Und dann noch zusätzlich zu den persönlichen Skills, die man an sich ja als Mensch mitbringt. Das heißt, dem einen fällt es halt dann leichter, Dinge zu erkennen, zu strukturieren, dem einen fällt es halt schwerer. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt jemand, dem es schwerer fällt und der jetzt aber eine Sache jetzt macht, wo ich sagen würde, in seinem Kontext, in dem, was er kann und bisher gemacht hat, hat er sich jetzt wahnsinnig gesteigert, wäre es eigentlich eine Eins. Wenn ich jetzt aber jetzt als Maßstab nehme, so im Schnitt, was die Leute so abliefern, wäre es halt keine Eins, dann wäre es vielleicht eine Vier oder Drei. Und das ist so der Konflikt, den man als Lehrer einfach hat, weil man eigentlich jetzt dann diese Note wieder in diesen großen Maßstab sehen muss und gar nicht so auf diese Person zugeschnitten ist. Und drum gehe ich dann, ich versuche dann zu kompensieren über Gespräche. Das heißt, ich sage denen dann eben, jetzt hast du zwar deine Drei dastehen, aber eigentlich ist es eine super Leistung. Das heißt, dass du dich von Vier auf Drei verbessert hast, ist halt bombastisch. Und dann versuche ich ein bisschen zu erklären, wie das zustande kommt, was es eigentlich bedeutet. Das Schwierige ist aber, dass, also selbst wenn, manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht, weil natürlich dann nach außen das eben kein Mensch halt so sieht und liest und mitbekommt, was ich mit ihm gesprochen habe. Das heißt, er sieht nur eine 3. Und dann sagt er halt, ja gut, befriedigend halt. Und letztendlich ist es ja auch so. Das heißt, mit dem Zeugnis geht er halt von der Schule runter und wird dann der Ausbilder oder die weiterführende Schule dann nicht sagen, das ist aber eine gute Steigerung von 5 auf 3, sondern wird dann sagen, ja gut, 3 hast du halt, der andere hat eine 1. Mhm. Und das ist halt echt problematisch.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Darum finde ich auch diese Gespräche halt so gut, weil wenn du halt mit den Leuten, wenn die zum Beispiel sich die Note begründen, dann müssen die Regel einfach nennen, was sie eigentlich gut gemacht haben. Und das ist das, was für mich ehrlich gesagt viel hilfreicher ist, weil dann können die zumindest mal benennen, was ihre Stärken sind. Weil für mich, ich finde das Schlimmste eigentlich immer, wenn ein Schüler in der letzten, also die Abschlussklasse oder so, wenn ich die besuche, dann so in den letzten Wochen davor immer so ein bisschen die Gespräche mit denen, gerade so was Leben angeht, wie es weitergeht für sie. Und dann möchte ich mal wissen, dass sie mir, also da sollen sie mir aufschreiben, was ihre Stärken sind. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie oft die Schüler habt, die nicht ihre Stärken aufschreiben können. Das heißt, oder zumindest nicht verstehen, was man darunter versteht mit dem Stärken. Das heißt, sagen von mir aus, ich kann irgendwie gut Fußball spielen, aber gar nicht so als Mensch. Das heißt, was macht mich denn als Mensch aus? Was kann ich besonders gut? Das haben die entweder nicht reflektiert oder zumindest nie sich darüber Gedanken gemacht irgendwie. Also, oder nicht beigebracht bekommen, wie man das irgendwie herausfinden könnte. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz, eigentlich traurig.
Ja.
Wenn ich ehrlich bin.
Das ist so ein bisschen, ich habe ja da so eine gewisse These dazu. Ich habe das Gefühl, dass die pädagogische Arbeit, also wenn wir jetzt Pädagogik nicht verstehen als reine Stoffvermittlung, sondern pädagogisches Arbeiten heißt für mich ja immer Arbeit an der Person, mit der Person, an der Identität, an der Beziehung zu anderen Menschen, dass die, je höher die Schule geht, also ich sag mal, der Pädagogikanteil im Kindergarten ist immens hoch. Mhm. Grundschule ist er immer noch höher als, ich sag mal, die reine fachliche Vermittlung. Und sobald es dann aber Richtung Hauptschule, Realschule, Gymnasium geht, ist der Anteil der Pädagogik auf ein Minimum runtergefahren, weil man vielleicht auch davon ausgeht, das kommt irgendwie aus dem Elternhaus heraus, man soll sich nicht in die Erziehung einmischen und so weiter. Oder man hat tatsächlich auch als Lehrpersonal nicht die Kompetenzen erworben im Laufe des Studiums. Vielleicht auch nicht so das Gespür für pädagogische Arbeit, weil man muss ja schon auch eine gewisse eigene Haltung entwickeln gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Wie siehst du das? Weil das ist ja auch so ein großes Problem, ich sage mal, der sozialen Ungleichheit. Damit verknüpfen wir es ja auch immer. Also du musst ja mit Schülern klarkommen, die aus ganz vielen unterschiedlichen Elternhäusern, Kulturen, Backgrounds, der eine wird eher betüttelt, der andere so helikopterartig, der andere wieder völlig losgelassen. Wie siehst du so diese Thematik Erziehung und Bildung in der Schule?
Also ich würde dir zustimmen, ich glaube, das nimmt nach oben hin ab. Aber einfach aus dem Grund, weil die Denkmodelle unterschiedlich sind. Die Lisa Rosa hat mal vor längerer Zeit so das Lernverständnis in verschiedenen Epochen so gegenübergestellt. Einmal dieses Buchdruckzeitalter und einmal das digitale Zeitalter. Und als Fazit von dem Buchdruckzeitalter ist das Denkmodell Büffeln. Mhm. Und beim digitalen Zeitalter sagt sie, was man eigentlich bräuchte, wäre das Denkmodell rauskriegen. Und ich glaube, dass diese Denkmodelle auch genau dazu führen, dass ich eben dann mehr oder weniger dann, je älter die werden, mit den jungen Menschen mich auseinandersetze. Das heißt, je mehr Büffeln ich habe, und es wird einfach, dieses Büffeln nimmt einfach immer zu, je älter die werden, umso weniger Beziehungsarbeit habe ich. Weil beim Rauskriegen, da muss ich ja ins Gespräch gehen, da muss ich ja immer unterstützen und beraten und schauen, wo sie sich befinden, was er macht. Und ich glaube, dass es ein bisschen die Modelle dran schuld sind, dass es so ist. Und auch, glaube ich, auch, ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig, wieso man immer noch so viel Ressourcen reinbuddert in je älter die werden. Also dieses Finnische, ich weiß, dass alle jetzt gleich die Augen verdrehen, wenn ich sage Finnland, aber das Ding ist halt, jeder weiß, dass eigentlich da, wo ich am meisten investieren müsste, ist in jungen Jahren, weil da einfach die Grundlagen gelegt werden. Mhm. Für so vieles. Und wenn man schaut, was wir eigentlich unten investieren, und dann wieder gucken, was wir oben investieren. Also wenn es dann schon fast wieder zu spät ist, das weiß man einfach. Sowas wie in Weiterbildung und Fortbildungen. Das ist eigentlich Geld, wo man weiß, dass es einfach nicht wirklich wirksam ist und nicht wirklich nachhaltig ist. Und das letzten Endes das ganze Geld verbrennt. Das heißt, eigentlich müssen wir wirklich auch so gerade umkehren, dass man sagt, die bestqualifiziertesten und die größten Ressourcen haue ich eigentlich unter den Bereich rein. Und ich rede jetzt nicht von der Grundschule, sondern schon vorher. Das heißt, da müssen wir eigentlich Menschen drin haben, die nicht irgendwie ein bisschen Geld bekommen, um die Kinder irgendwie mit denen die Zeit abzusitzen. Jetzt mal ganz bös gesagt, ich weiß, dass die Leute super Jobs unten machen. Ich habe ja 4 Kinder, es geht auch gar keinen Vorwurf in die Richtung, dass Erzieher irgendwie einen schlechten Job machen. Es geht darum, dass einfach die Leute, die unten arbeiten, einfach die Ressourcen nicht bekommen, die sie bräuchten. Und dass im Endeffekt es eigentlich auch Leute sein müssen, die vielleicht ein Studium abgeschlossen haben, vielleicht noch mit drüber hinaus. Mhm. Und jetzt nicht Studium, um Studium abgeschlossen zu haben, sondern einfach zu sagen, ich habe einfach eine möglichst fundierte, breite, lange Ausbildung und all das Wissen, was ich erworben habe, das versuche ich in dem Fall irgendwie hier unten rein zu investieren. Und dann nach oben hingehen, zu sagen, jetzt werden die Selbstständiger die jungen Menschen und dann brauchen sie noch Coaches, Beratungen vielleicht, ja, so in die Richtung. Also ich verstehe es nicht, wie wir das System immer noch so haben, wie es jetzt gerade ist und was ja gerade verkehrt rum ist. Ja? Ja. Und dann hätten wir vielleicht auch dann dieses, was du meinst, vielleicht auch dann nochmal ganz anders. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann eben dass man mehr mit Menschen sprechen würde, wenn man das Konzept so drehen würde wie in Finnland.
Ja. Wobei ja, ich sag mal, grundsätzlich ist es ja schon so ein bisschen so angelegt, aber halt noch nicht genügend wirklich. Also wie du sagst, es ist oftmals, man sagt ja schon, dass sozusagen der Erziehungsanteil, der pädagogische Anteil, das Arbeiten ist ja sozusagen in den niedrigen Stufen viel, viel stärker vorhanden oder hat zumindest viel mehr Raum als jetzt später oder in der höchsten Stufe, wenn man das so sagen will, im Gymnasium, wo es dann wirklich nur um die reine Fachvermittlung geht. Also du hast ja zum Beispiel in der Grundschule hast du ja eher Bezugspersonen, eine stärkere Klassenlehrerin, so, die aber auch nochmal viel spielerischer rangeht, also eher auch auf die Persönlichkeiten guckt, eher so diese erzieherischen Aufgaben hat. Und das nimmt ja eigentlich im Zuge dessen ab, aber ich finde, das rächt sich auch vielerorts. Vor allen Dingen, wenn du ganz früh nicht genug machst, um die mal so auf so eine Basis zu stellen, damit die einfach, wie soll ich das formulieren, sich gegenseitig respektieren, ja, im Klassenraum, also damit es eben nicht zu diesen Effekten kommt, wo viele heute stöhnen, diese Phänomene von Mobbing, die aber auch natürlich zwischen Schülern und Lehrer ablaufen, weil da ähnliche Machtstrukturen und Kämpfe stattfinden und so weiter. Und bis hin zu, ich meine, wie viele 30, 40, 50-Jährige gibt es, die sich auch Coaching dazu buchen, wenn sie denn die Gelegenheit haben dazu, weil es, glaube ich, auch wieder so ein lebenslanges Ding ist, ja, an der Persönlichkeit zu arbeiten und in verschiedenen Lebensphasen. Und das meine ich halt, finde ich, kommt sehr zu kurz in unserem Schulmodell. Plus, was, glaube ich, noch eine Veränderung hat in den letzten Jahrzehnten, ist dieser Trend ja zur Ganztagsschule. Und früher hattest du ja vielleicht noch sowas wie ein starkes Jugendzentrum, wie eine starke Vereinsarbeit, wo ja auch solche Dinge vielleicht nicht ganz so super reflektiert, aber wo es sowas wie eine sozialpädagogische Arbeit noch stark gab. Und jetzt ist es, glaube ich, der Fall, wenn du kein pädagogisches Konzept in der Ganztagsschule hast, ist das für mich so ein bisschen fatal, weil dann geht das so völlig unter, weil dann sitzen die den ganzen Tag in der Schule, werden aber einfach nur noch beschult, sage ich jetzt mal, um nicht eben diese Freiheiten auszunutzen, um auch pädagogisch zu arbeiten. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen?
Ja, es ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Also ich stimme dir zu, du hast recht, dass man tatsächlich jetzt eigentlich das schon in die Richtung macht, dass natürlich dann eben viel dieses soziale Miteinander in unteren Bereichen natürlich extrem eigentlich sogar und gut auch gemacht wird. Was ich meinte, ist eher diese fachlichen Geschichten. Was mich so immer so irritiert hat, ist so, also der Klassiker, den ich gerne erzähle, ist, dass meinem ältesten Sohn, der in der ersten Klasse, glaube ich, irgendwie Lust hatte, die Uhr rauszufinden, wie die Uhr gelesen wird, und ich ihm das dann beigebracht habe. Und dann gab es dann irgendwie so eine Rüge von der Schule, wieso ich das beigebracht hätte, weil es erst in 2 Monaten auf dem Plan steht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, dass das so kann, aber so machst du halt Lernen wieder kaputt. Ja. Das heißt, es gibt natürlich jetzt mittlerweile viel mehr, also ich glaube, dass Grundschulen heute 1000-mal besser aufgestellt sind. Also wenn ich meine Grundschulzeit zurückdenke, da sind wir, glaube ich, heute echt Welten voraus. Also ich glaube, die machen richtig gute Arbeit. Aber ich meinte eher so dieses, auch so ein bisschen Bildungsgerechtigkeit ist so ein Thema, was mich immer beschäftigt, dass man zum Beispiel eben schaut, dass einfach Kinder, die jetzt vielleicht einen schweren Stand haben, dass die einfach ausreichend Unterstützung und Förderung bekommen in relativ frühen, jungen Jahren schon, damit es einigermaßen oben raus dann wieder funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen beschäftigt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das System, wie es gerade ist, ob da die Ressourcen die richtigen sind, die man da bräuchte. Aber du hast völlig recht. Nach oben hin nimmt das mit der pädagogischen Arbeit vielleicht auch ab. Also mit einem Ganztags, und es ist dann gleich nur verschult. Ich glaube, das würde ich nicht unterschreiben, weil ich weiß, dass viele Schulen diese Ganztagskonzepte da auch nachmittags zum Beispiel eben außerschulische Kooperationspartner drin haben, die eben dann gerade diese Arbeit eigentlich abnehmen, die du beschrieben hast, die früher Vereine gemacht haben oder heute auch noch Vereine machen. Deswegen ist das tatsächlich unterschiedlich. Also je nachdem, welche Schule es ist und welches Konzept die haben, kann es schon gut funktionieren. Und manchmal ist es tatsächlich auch viel besser, dass sie da sind und nicht dann zu Hause sind manchmal, ja, wo sie dann wirklich dann so eine Arbeit dann noch erleben. Aber du hast auch trotzdem recht, dass bei Vereinen sich ja beschweren und sagen, dass zum Beispiel auch viel weniger Schüler jetzt ankommen oder junge Menschen ankommen bei denen, weil, glaube ich, auch einfach die Strukturen sich geändert haben. Das heißt, die Familienstrukturen haben sich geändert. Also zu meiner Schulzeit oder unserer Schulzeit war es eigentlich so, dass bei den meisten Familien der Vater arbeiten ging und die Mutter zu Hause war. Oder zumindest war einer immer zu Hause. Mhm. Und wenn ich heute so reinschaue, also ich rede mir mal ein mit dem Euro, Einführung des Euros, dass dann eigentlich die Leute angefangen, beide zu arbeiten, habe ich einfach wenig Elternhäuser, wo jemand zu Hause ist. Das heißt, meistens sind beide irgendwie arbeiten, weil sie es halt irgendwann müssen. Oder halt unser Lebensstandard gestiegen ist, wenn wir uns mehr irgendwie vom Leben erwarten, ich weiß es nicht. Aber die Familienstrukturen haben sich schon auch geändert. Und das macht sich dann auch deutlich, auch in der Schule, muss man schon sagen. Das heißt, mit den Dingen, wie sie in die Schule reinkommen, ich glaube, dass die früher anders ausgestattet waren. Ja. Auch jetzt in Bezug auf, wie man mit Menschen begegnet, wie man sich selbst wahrnimmt. Ich glaube, dass das sich auch gewandelt hat.
Das denke ich auch definitiv. Und ich glaube, dass es so ein gegenseitiges, der Versuch ist, es gegenseitig so zu delegieren. Also dadurch, dass beide Elternteile ja sehr beruflich dann eingespannt ist, was ja letztendlich zum einen okay und gut ist, das sollte man ja auch nicht verurteilen, weil ein großer Teil der Identität funktioniert ja auch über Arbeit. Und natürlich gibt es aber auch Leute, die einfach das finanziell notwendig haben, zu arbeiten. Also es sind ja immer zwei Seiten der Medaille, dass Eltern dann eher sagen, dieses erzieherische, pädagogische delegieren wir eigentlich an die Bildungseinrichtung, wenn sie da sowieso den ganzen Tag sind. Ja? Und wiederum aber dieses Personal in den Bildungseinrichtungen wollen das eigentlich an die Eltern delegieren und sagen, ihr müsst doch diesen Job machen. Und am Ende des Tages macht es halt keiner von den beiden so richtig. Ja. Und ich fände schon gut, wenn es sowas gibt wie Ganztagsschulen, dass da natürlich die Pädagogik einen großen Platz hat, die Erziehung. Ich finde es auch gar kein Problem, das zu delegieren. Weil letztendlich könnte man ja auch dann sagen, okay, wenn abends idealerweise, es sei denn, Eltern sind irgendwie auch noch im Schichtbetrieb oder keine Ahnung, das gibt's ja auch alles, dass man sich dann aber auch nicht mehr um Schule kümmern müsste. Also um dieses ganze Hausaufgaben und Lernen, das müsste eigentlich seinen Platz und seinen Raum dann auch wirklich in der Ganztagsschule haben, sodass sich abends eigentlich alle wirklich dann auf das reine Familienleben auch wirklich konzentrieren könnten.
Das wäre so. Oder das Lernen ist eben nicht mehr das schulische Lernen, wie wir es beschrieben hatten, sondern wir stellen einfach fest, Lernen ist eigentlich das, was das Leben ausmacht. Und da hast du eigentlich auch am Familientisch, dass man die Debatte fortführt, die in der Schule begonnen wurde. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir führen eine Debatte über Smartphones, wie es einfach unser Leben verändern, dann würde es jetzt keiner sagen, dass es schulisches Lernen ist. Aber ich würde sagen, es ist ein Lernen, das einfach notwendig ist und was eigentlich zu Hause stattfinden müsste, aber auch in der Schule. Und da merkt man relativ schnell, dass man eigentlich da alleine nicht irgendwie hinkommt. Das heißt, da merkt man auch dann, dieses Delegieren funktioniert nicht, sondern eigentlich muss man sagen, müssen wir gemeinsam ran.
Ja, aber ich glaube, das würde von alleine auch eher stattfinden, wenn du dich abends nicht nochmal als Eltern damit auseinandersetzen müsstest, oh, wir müssen jetzt das noch büffeln, weil sonst die Note so schlecht ist. Und dann haben beide wieder keinen Bock drauf. Ja? Weder die Eltern, die jetzt da die Lehrerrolle so ein bisschen übernehmen im fachlichen Bereich und da zum Teil ja dann auch Schwierigkeiten haben. Manche können es ja auch gar nicht fachlich, die haben dann auch dann einfach einen Nachteil, die Kinder. Sondern ich glaube schon eher, dass man das dann auch nutzt, abends zu sagen, okay, was ist bei mir auf der Arbeit gewesen? Und die Eltern berichten und die Schüler berichten, was habe ich denn heute eigentlich erfahren über das Thema Smartphones und wie seht ihr das? Also dass man, ich will mal sagen, so dieses reine Pflichtstoffgedöns da lässt, wo es stattfindet, so wie die Arbeit da ist, wo sie stattfindet. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das so alles
ist optimal. Also ich sehe es tatsächlich gleich, aber da müssen wir uns eigentlich davon verabschieden, dass wir einfach von diesem Stoff, diesem Lernverständnis mit Stoff, das heißt, ich habe sowas wie einen Stoff, der irgendwie dann in den Kopf rein muss und dann sind wir beim Nürnberger Trichter und wenn man ganz ehrlich ist, läuft der Unterricht halt ganz häufig genau in die Richtung. Das heißt, ich muss dann diesen Stoff da reinbekommen und der Stoff ist dann relativ kurz da drin. Meistens reicht es dann bis zum nächsten Test, bis zur Klassenarbeit und dann ist der Stoff wieder weg. Und das ist ja nicht, was eigentlich Lernen bedeuten sollte. Das heißt, Lernen müsste etwas sein, was eben sich verankert, was eben sich vernetzt, was in dem Fall weiter wächst und was mich einfach als Mensch irgendwie vorantreibt und voranbringt. Und das ist eben eine andere Form des Lernens. Und da muss man, glaube ich, eben diese Form des Lernens, diese Lernprozesse einfach in der Schule einfach nochmal neu denken und überdenken und sich mal angucken, welche Lernprozesse aktuell stattfinden. Und das ist das beste Beispiel vom Axel Krommer. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der hat immer seine Vorträge. Das ist meine Lieblingsfolien, die er immer bringt. Mein Lieblingsbegriff von ihm ist diese palliative Didaktik und palliative Technik, wo eigentlich an so einem Video zeigt, wo der Skinner eben diese Learning Machine vorstellt und dann erklärt, wie der Learning Machine eben der Schüler selber testen kann und gucken kann, ob die Frage, die Antwort richtig ist, die auf die Frage, auf den Lückentext eben jetzt hier die Antwort, die er eingegeben hat. Das heißt, er diese Maschine entwickelt, wo ich dann eingeben kann, ich habe so einen Lückentext, dann kann ich die Maschine oder so ein Filter was, muss halt einen Begriff eingeben und dann kannst du selber dich kontrollieren, ob es richtig oder falsch ist. Und diesen Skinner, dieses Lernverständnis von Skinner eben, ja, was ja keiner eigentlich so haben möchte, wo jeder sagen würde, das ist so verstehe ich Lernen nicht, ja, das hat er dann genommen, die gleiche Tonspur vom Skinner und hat die drüber gelegt über so eine Learning-App. Und die genau gleich aufgebaut ist, also auch diesen, du hast einfach Sätze mit Lücken drin und dann kannst du halt eben diese Lücken befüllen mit Wörtern und kannst unten selber kontrollieren und gucken, ob es richtig ist. Also man sieht einfach, dass es 1:1 Skinner ist. Und dann sagt halt eben, dass eigentlich diese palliative Didaktik oder palliative Technik eigentlich ein längst überholtes und eigentlich zum Sterben verurteiltes System oder Struktur eigentlich aufrechterhält, ja. und wahrscheinlich über Jahrzehnte zementiert, wenn man das nicht reflektiert. Das heißt, wenn jetzt die Leute jetzt hingehen und sagen, die nehmen jetzt digitale Tools und machen eigentlich eins zu eins das Gleiche, was sie bisher gemacht haben, und digitalisieren eben nur und überlegen nicht, wie die Prozesse eigentlich jetzt ablaufen müssten und die reflektieren aber vielleicht nicht mal die Prozesse, die sie bisher gemacht haben, dann kann es halt fatal sein.
Dann würde ich sozusagen zu unserem letzten großen Themenschwerpunkt, was wir bisher so immer angerissen haben, und du hast es ja auch gerade übergeleitet dazu, nämlich Digitalisierung, digitaler Wandel. Ich glaube, das ist dein bevorzugter Begriff, weil Digitalisierung, hast du ja schon gesagt, reicht nicht. Digitalisierung wäre alles nur in Nullen und Einsen übertragen und sonst verändert sich nichts. Wie siehst du das Thema so grundsätzlich? Also wie setzt du digitaler Wandel der Gesellschaft? Was müsste in Schulen passieren? Was wird da gerade diskutiert? Geht es auf die richtige Bahn? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, wo soll ich da anfangen? Also vielleicht begriffstechnisch. Ich hatte mal eben vor, ich glaube, 1-2 Jahren den Begriff zeitgemäße Bildung in die Runde geworfen, der dann heiß diskutiert wurde, und die Intention dahinter lag einfach darin, dass davor gab es einen Begriff, der im Netz immer verwendet wurde, um sich irgendwie zu treffen, und unter so einem Hashtag, und der Hashtag lautete eben digitale Bildung. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, dass eigentlich die Leute dann unter digitale Bildung meistens wirklich einen Fokus auf die Geräte legen. Das heißt, ob jetzt dann ein Tablet oder ein Smartphone oder ein Laptop. Und ich mir aber gedacht habe, eigentlich geht es ja nicht um diese Technik, sondern eigentlich geht es um die Lernprozesse. Und habe dann versucht, den Begriff eben neu zu definieren und neu den Begriff einzuführen, der eben den Fokus in eine andere Richtung lenkt. Und dann habe ich eben anstatt digital zeitgemäße Bildung geschrieben und benutzt als Hashtag, um einfach so auch jetzt nicht zu sagen, dass zeitgemäße Bildung dann das Nonplusultra ist. Und es gibt auch jetzt kein Konzept, wo man sagt, das ist zeitgemäße Bildung, sondern eigentlich als Anregung, lass uns mal überlegen, wie man eigentlich Bildung oder neu definieren müsste. Das heißt, der Bildungsbegriff muss eigentlich überarbeitet werden. Und ist zeitgemäß, sollte eher so eine Aufforderung sein. Das so zur Begrifflichkeit. Mittlerweile sage ich tatsächlich auch nicht mehr digitaler Wandel. Ich nutze halt, weil es kurz ist, aber eigentlich habe ich die Begrifflichkeit übernommen, dass wir sagen, wir leben in der Kultur der Digitalität. Und ich beschreibe den Prozess, den wir uns befinden, als eben Transformationsprozess. Deswegen sage ich dann meistens digitale Transformation. Das heißt, dass man weiß, dass die Transformation geschuldet ist der Kultur der Digitalität. Mhm. Das ist so die Begrifflichkeit, die ich aktuell nutze. Was Schulen angeht, ist es schon so, dass die Entwicklung, ist es immer so schwierig runterzubrechen, weil von Bundesland zu Bundesland das wirklich unterschiedlich gehandhabt wird, von Kommune zu Kommune, von Schule zu Schule. Also das kann man gar nicht eigentlich so richtig zusammenfassen. Ich würde aber behaupten, dass diese Metadebatte, das heißt, was soll eigentlich Bildung bedeuten, was soll eigentlich Lernen bedeuten, dass die, und das würde ich tatsächlich behaupten wollen, dass die eigentlich zu kurz kommt. Das heißt, wenn man sich die Veranstaltungen, die Fortbildungen, die Events, die ganzen Gipfel, die stattfinden, anschaut, stellt man dann doch fest, dass immer noch halt extrem techniklastig ist und technikfokussiert ist. Und das ist halt so meine Baustelle, wo ich versuche, eigentlich so ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, hey Leute, lass uns mal wirklich gucken, was eigentlich Kultur der Digitalität bedeutet und nicht, was die Technik bedeutet.
Aber was glaubst du, woher kommt das, dieses Technische? Weil von den Lehrern kommt es ja wahrscheinlich eher nicht, weil so viele Technik-Nerds sind da ja nicht unterwegs.
Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, ein Grund ist vielleicht, weil es etwas ist, was ich halt sehe, greifen kann, planen kann und weiß, worum es geht. Ich verstehe es. Es ist halt da. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie mein Smartphone mich permanent überfordert und nicht mit den ganzen Nachrichten nicht mehr klarkomme auf den verschiedenen Kanälen, dann kann ich das nicht beschreiben und kann es nicht richtig greifen. Wenn ich aber sehe, das ist ein Gerät und es kostet so und so viel Euro, ich kann es kaufen, dann habe ich anscheinend was gemacht, dann mache ich das. Und da gibt es natürlich dann so Geschichten wie Pressewirksamkeit. Das heißt, wenn ich als Schule irgendwie zum Beispiel in solchen Dimensionen denke, dann kaufe ich Technik, die ich fotografieren kann und dann in die Presse setzen kann und sagen kann, ich habe da was in die Richtung gemacht, weil es ist ja Digitalisierung. Schaut mal her, guck, da ist ein Gerät, was irgendwas mit digital macht. Und dann hat man so das Gefühl, man hat was getan. Und so ist es auch bei Lehrkräften. Das heißt, die nehmen dann kaufenden Geräte, machen dann Tablet-Klassen. Dann sieht man für den Frame wieder Tablet-Klassen. Ja? Das heißt, was liegt da im Vor- was ist der Fokus? Oder auch selbst Veranstaltungen wie LearnTech. Also welchen Frame macht denn bitte LearnTech? Ja, das ist genau der Punkt. Und drum glaube ich halt einfach, also ich glaube, dass die Leute einfach zum Teil das Verständnis fehlt für diesen Transformationsprozess. Und dass sie eigentlich auch nicht so richtig zugeben, wieso es nicht zugeben, ob sie es wohl nicht wollen können, was auch immer, ich weiß es nicht, aber oder vielleicht auch nicht verstehen, dass man eigentlich erstmal jetzt rausfinden muss, was gerade passiert. Mhm. Und Lehrer wollen ja auch so, es geht auch nur auch um, glaube ich, Strukturen, auch Machtstrukturen. Das heißt, Schule ist zum Beispiel auch konzipiert auch über wirklich Macht und Kontrolle. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt gerade reinkommt durch den Transformationsprozess, wo genau das so da entgleitet. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Kontrolle und ich möchte auch die Macht noch irgendwie halten. Und dann versucht man über solche Geräte meistens dann diese Kontrolle und Macht irgendwie beizubehalten. Und das ist genau die Werbung zum Beispiel dann. Wenn dann nämlich in Tools oder Settings beworben werden, da muss man darauf achten, die bewerben dann ganz häufig genau das, dass sie sagen, damit kannst du besser kontrollieren, dass der Schüler das gelernt hat oder das gemacht hat, nicht gemacht hat. Oder da kannst du eben als Admin das und das. Also diese Hierarchie, Machtverhältnisse werden eigentlich da wieder abgebildet und versucht wieder sie da wieder fortzusetzen. Ja, es ist wirklich schwierig. Es ist ein ganz komplexes Thema eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche, diese Metadebatte anzustoßen, stelle aber zum Beispiel fest, wenn ihr sagt, es gibt so eine Veranstaltung und da gibt es 10 Workshops und ich sage dann sowas wie, was könnte zeitgemäße Lernen sein oder welche Lernprozesse oder zeitgemäße Bildung, dann kommen da so ein paar. Aber wo der Workshop voll ist und aus allen Fugen, also wirklich also völlig überlaufen ist, das ist dann, wenn es heißt, Apps im Mathematikunterricht. Ja, da rennen dann alle hin. Und das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig, weil im Endeffekt, damit die Leute verstehen, dass eigentlich das nicht der richtige Ansatz ist, müssen sich eigentlich mit dem Transformationsprozess auseinandergesetzt haben und der Kultur der Digitalität. Um dann zu verstehen, dass die Legitimation dessen, was ich eigentlich mache, sich gerade wahnsinnig wandelt. Das heißt, unsere Kultur ändert sich gerade wahnsinnig und dementsprechend müsste eigentlich auch ja Bildung und Lernen und Schule sich ändern. Und das geschieht ja eigentlich gerade nicht.
Kann ich so unterschreiben. Also weil du natürlich mit Tools und Technik, da änderst du erstmal nichts am Grundprinzip. Ja, das ist ja so ein Add-on, das ist so wie ich bestelle einfach ein neues Buch. Ja. So, ja, es ändert ja nichts an Methodiken, an Mindset, an sonstigen, ja.
Genau, also das beste Beispiel ist die Cloud. Ich habe mal einen Beitrag über die Cloud geschrieben, wo Leute auch wütend waren, dass ich so negativ über die Cloud geschrieben habe. Aber da habe ich halt gesagt, dass diese Cloud-Systeme eigentlich wieder genau darauf ausgelegt sind, genau die Strukturen zu übernehmen, die sonst auch schon da waren. Das heißt, da hast du halt einen Lehrer, der dann Admin ist, wieder Kontrolle ausübt und dann gucken kann, wer sich wann eingeloggt hat und wenn er was gemacht hat und in der Regel dann wieder Aufgaben verteilt und die Aufgaben dann eben erfüllt werden müssen bis da und dahin. Das heißt, die Lernprozesse, die Strukturen, die bleiben eigentlich erhalten, werden dann nur digital abgebildet. Und da ist die Verlockung halt wahnsinnig groß. Oder halt eben, dass man sich ein bisschen täuscht über die sexy Tools. Das heißt, wenn ich halt einen Kahoot irgendwie aufsetze, es ist so ein Quizspiel zum Beispiel, wo ich dann das Gefühl habe, jetzt mache ich hier was Digitales. Das heißt, jetzt haben die ihre Smartphones und heißt ja Bring Your Own Device. Das ist ja toll, schick und hip. Und das sagen ja auch alle, dass man es machen soll. Jetzt nutze ich Smartphones der Schüler und die können dann über ein Quizsystem A, B, C oder D ankreuzen oder anklicken und können dann sehen, was richtig und was falsch ist. Dann gibt es auch Punkte. Es ist auch in dem Fall total motivierend. Die Schüler haben voll Lust drauf. Ich habe das Gefühl, ich habe was verändert. Wenn ich aber genau hinschaue, muss ich dann überlegen, inwiefern hat sich denn der Unterricht verändert. Also mein krassestes Gegenbeispiel für guten Unterricht ist eben, die Stunde wurde aus dem Internet mittlerweile rausgenommen. Bei YouTube gab es eine Stunde zum Thema Demokratiebildung und hat Lehrer, glaube ich, 10 Apps nacheinander durchgejagt, wo dann eben Demokratiebildung irgendwie wo sie Demokratiebildung lernen sollten. Und da standen so Sachen wie Demokratie bedeutet und dann A, B, C, D und dann musst du klicken. Und wenn natürlich dann Demokratiebildung so gelernt werden soll, dann ist es halt nicht das, was ich darunter verstehe. Und da ist im Endeffekt sogar eine Verschlechterung von Unterricht, weil es dann eben, die Lisa Rose sagt, der Verquissung, hat es immer genannt, da wird im Endeffekt dann selbst das, was vorher gut war, zum Teil in so ein Quizsystem reingepackt und dann völlig aus dem Kontext rausgerissen und eigentlich dann nur auswendig gelernt, ja. Und aber völlig, also aus dem Kontext heraus, ja. Und das ist schwierig. Und genauso auch bei diesen Spielen zum Teil. Es gibt so Spielansätze, die es ähnlich machen, wo ich einfach in dem Fall nicht etwas lerne, weil eine Frage da ist und weil es mich interessiert und ich das herausfinden möchte, sondern weil ich einfach für die Antwort Punkte bekomme. Ja? Mhm. Und es gibt aber so Entwicklungen, die man ruhig kritisch betrachten sollte. Kritisch nicht im Sinne von negativ, also Kritik übend, sondern kritisch im Sinne von kritisch denkend. Dass man es einfach jetzt mal zerlegt, analysiert und sich Gedanken macht, inwiefern das denn, was denn da genau passiert.
Das kann man ja so und so sehen. Also einerseits kann man ja sagen, das zementiert sich, es wird dadurch vielleicht noch schlimmer. Andererseits kann man auch sagen, dadurch wird doch eigentlich auch erst sichtbar, mit welcher Methodik wir seit 200 Jahren im Grunde genommen Schule machen und ob das überhaupt noch so reinpasst. Und auf der anderen Seite natürlich kann man schon auch sagen, es ist ja jetzt nicht alles, was an Tools da sind, auch völliger Quatsch. Also ich mache mal jetzt wirklich als ein Beispiel, wenn ich allein sehe, ich weiß nicht, zum Teil müssen meine Kinder ihr Eigengewicht an Büchern jeden Tag rumschleppen. Das kann irgendwie auch nicht so das Wahre sein. Also auch da würde ich dann schon sagen, wenn sowieso Lehrmaterialien da sind, können die auch gerne in einer Cloud abgelegt sein. Aber das darf dann nicht gleichbedeutend sein, wie du sagst. Deswegen finde ich den Begriff eigentlich sehr sinnvoll, nämlich zeitgemäße Bildung. Also man muss das, glaube ich, voneinander trennen. Also man darf nicht erwarten, nur weil man solche Tools hat, dass plötzlich wir eine zeitgemäße Bildung haben, die zum digitalen Wandel der gesamten Gesellschaft oder überhaupt der derzeitigen Transformation der Gesellschaft, was für mich so Indikatoren sind wie Globalisierung. Daran hängt nicht nur das Thema Sprache, sondern auch Interkulturalität, nämlich dann der Umgang miteinander in anderen Kulturen und so weiter, Demokratie etc. pp. Das sind ja all diese Sachen, Zusammenarbeit, Kollaboration, Komplexität meistern. Das sind ja die Herausforderungen und die werde ich halt einfach mit solchen Lerntools oder mit so Cloud-Lösungen, das wird nicht das sein, was diese Probleme lösen wird, sondern wie du halt sagst, ich muss grundsätzlich an Struktur, Methodik etc. rangehen.
Genau, und da kann man sich auch im Prinzip auch als Beispiel die Smartboards da anschauen, also die interaktiven Whiteboards, die dann eben so eine digitale Tafel darstellen. Da hast du letzten Endes tatsächlich jetzt ein digitales Tool hingestellt und eigentlich hat man auch gesehen, was es dann bewirkt hat, und zwar eigentlich gar nichts. Das heißt, die Struktur wurde einfach tatsächlich beibehalten. Du hast wieder durch diese Tafel, die vorne auch daneben beschrieben wird und da genutzt wird, hast du wieder halt zentral, frontal von jemandem dastehen und eigentlich die alten Strukturen werden so begünstigt. Das heißt, eigentlich, es gab mal so einen guten Bericht von einem Blogbeitrag von Axel Krommer, der nannte sich, glaube ich, heißt ein paar Jahre her, Demokratisierung des Beamers, wo er gemeint hat, wenn man schon eben so die digitalen Tools zum Beispiel hat, dann müssten wir eigentlich die Strukturen dann auflösen. Das heißt, ich muss auch nicht mehr im Klassenband so da sitzen, sondern ich kann auch völlig anders da sitzen. Ich kann aber dann zum Beispiel, wenn ich dann die Schüler auf den Beamer zugreifen lasse, das heißt, jetzt hätte ich zum Beispiel Tablets, die über kabellose Systeme, ich möchte jetzt keine Marken nennen, ja, eben dann diesen Beamer ansteuern können, dann hätte ich dann einfach einen völlig anderen und ein völlig anderes Unterrichtssetting. Das heißt, dann wäre auch dann diese Tafel vorne, diese Bildschirm- oder Projektionsfläche, wäre nicht die des Lehrers, sondern die aller im Raum, ja, das ist auch die des Lernenden. Und das wäre zum Beispiel so eine Sache, die man da jetzt nutzen müsste oder könnte. Und das ist aber halt ein anderes Verständnis. Das heißt, da muss ich eben als Lehrer diese Offenheit haben wollen und dieses Öffnen haben wollen, dass in dem Fall auch ein Lerner einfach nicht jemand ist, der dann auswendig lernt, sondern eben Lerner ist, der in dem Fall selber eine treibende Kraft ist von seinem Lernprozess. Und da sage ich halt ganz ehrlich, jetzt in dem Kultur der Digitalität hast du einfach jetzt Möglichkeiten, die halt bombastisch sind. Also für mich ist das zentrale Element nicht das Tool an sich, sondern eigentlich das Netz. Das heißt, dass du einfach weltweit vernetzt mit allen eigentlich alles austauschen könntest und gemeinsam lernen könntest, das ist das für mich das Fantastische an der ganzen Geschichte. Und das ist etwas, was eigentlich zu kurz kommt. Das heißt, dass ich eben so persönliche Lernnetzwerke aufbaue, die eben auch nach der Schulzeit weiter sich entwickeln können. Das heißt, eigentlich habe ich hier so ein persönliches Lernnetzwerk bisher immer gehabt, das sich auf Schule, Freundeskreis, Verwandte, Bekannte reduziert hat. Und jetzt habe ich durch das Netz, kann ich das persönliche Lernnetzwerk ausweiten in alle Richtungen, in alle Sprachen, in alle Länder, in alle Themengebiete. Und das ist ja das Phänomenale eigentlich in der ganzen Geschichte. Und dann zusätzlich dazu bekomme ich noch in die Hand gelegt, so kollaborative Tools wie Etherpads oder sonstige Settings, wo ich dann orts- und zeitunabhängig mit Leuten mich austauschen kann, vernetzt arbeiten kann. Also für mich das spannendste Erlebnis, wo ich glaube gehabt habe, war, ich habe mit einem Kollegen habe ich einen Workshop vorbereitet Ich kannte die Person gar nicht vorher. Wir haben uns aber darauf geeinigt, weil die Voraussetzung, um da einen Workshop halten zu dürfen, war, dass in dem Fall zwei Partner zusammenarbeiten und etwas vorstellen. Wir hatten ein ähnliches Thema, kannten uns nicht, haben dann einfach dann über verschiedene kollaborative Tools, haben wir dann, er in Berlin sitzen, ich in Freiburg, haben das Ding vorbereitet und uns beim Workshop selber zum ersten Mal gesehen. Das war das Spannendste, was ich je gemacht habe. Und es war bombastisch, das war richtig gut, ja.
Also wenn man jetzt allein auf, sag ich mal, Lehrerkollegium schaut, habe ich so das Gefühl, dass in den allermeisten Schulen das nicht ein kollaborativer Ort ist. Also klar, da trifft man sich im Lehrerzimmer, ja, aber dass gemeinsam gearbeitet wird, sich ausgetauscht wird, also da für manche ist es ja schon eine Katastrophe, wenn es sowas wie Hospitanz und so weiter gibt, also wenn jemand anders mit in den Unterricht reinkommt, das ist fast schon No-Go. Wie siehst du das da in dem Konstrukt Schule? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Also würde ich dir voll zustimmen. Aber die Frage ist, wieso ist das so? Und ich würde mal behaupten, dass man es halt einfach so gelernt bekommt und so einfach erfährt, als Schüler, als Student und im Referendariat. Das ist einfach eine Struktur, die eben gewisse Werte hat und gewisse Mechanismen hat, an die man sich dann einfach anpasst. Das heißt zum Beispiel, ich weiß noch, wo ich also relativ neu als Lehrer an eine Schule gekommen bin und dann habe ich dann an eine neue Schule gewechselt und dann war eine andere Kollegin mit mir, die auch neu war und hat die gesagt, dass sie mit der Klasse nicht klarkommt und wollte irgendwie Unterstützung. Mhm. Und für mich war es erstmal völlig, alles klar, lass uns mal ins Gespräch gehen und gucken, wie man irgendwie helfen kann oder woran es liegen könnte. Da habe ich aber in der Reaktion der anderen gemerkt, dass man sowas nicht sagen darf. Man darf nicht sagen, dass man irgendwie Hilfe braucht oder es nicht irgendwie hinbekommt, weil es ja ein Zeichen von Schwäche ist oder von Inkompetenz vielleicht sogar noch, ja. Mhm. Und das geht ja nicht. Und das ist dann, da habe ich schon gemerkt, dass eine gewisse Kultur da zumindest herrschte. Das ist natürlich von Kollegium zu Kollegium unterschiedlich. Man kann es jetzt nicht irgendwie alle in einen Topf werfen, aber ich glaube, dass dieses Fehler nicht eingestehen können, Hilfe nicht einfordern, Schwächen einfach nicht irgendwie auch, also auch Unterstützung wie einfordern zu können oder zu sagen, ich öffne mich irgendwie. Ich glaube, es sind einfach so Werte und Kulturdinge, die einfach im Kollegium nicht stattfinden, weil sie einfach vorher nicht da waren. Weil einfach gewisse Vorstellungen, glaube ich, da waren, auch von Lernen, von Lehren, die vielleicht auch tatsächlich schon lange überholt sind, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist dann darum, was ich so im letzten Jahr wieder so mag, wenn du zum Beispiel im Netz lernst, ja, ich bin ja jemand, der sehr viel im Netz macht, da lernst du zum Beispiel, dass die Hose runterlässt. Das heißt, wenn ich einen Blogbeitrag verfasse und erzähle, was ich in der Schule gemacht habe, dann muss mir halt klar sein, dass Leute sagen, Mensch, der ist aber doof, was du gemacht hast. Ja? Nee. Und damit, das schlucke ich erstmal und muss einmal lernen, das dann auch hier hinzunehmen und dann vielleicht zu überlegen, okay, vielleicht hat der ja recht, was er da sagt. Vielleicht muss ich ja überlegen, dass ich irgendwas verkehrt gemacht habe und dann meine Arbeit reflektieren. Aber dieses Hose runterlassen habe ich übers Netz halt wahnsinnig gelernt. Oder zum Beispiel auch, dass man einfach Gedanken und einfach, was man so gelernt hat und irgendwie an Wissen einfach hat, teilt. Das heißt, dass man nicht irgendwie Wissen für sich bunkert und sagt, das habe ich jetzt für mich irgendwie entwickelt und es bleibt jetzt meins und es ist ja meine Arbeit gewesen, meine Leistung gewesen. Wie soll ich mal was davon profitieren? Sondern er sagt, ich habe da was gemacht und wieso soll eigentlich nur ich was davon haben? Es wäre doch jetzt viel cooler, wenn eigentlich viel mehr Menschen das nutzen können und vielleicht sogar weiterentwickeln können für sich irgendwie. Und das ist aber ein völlig anderer Ansatz. Und das habe ich halt übers Netz gelernt, ganz ehrlich bin, weil eben da halt so gehandelt und gedacht wird.
Gut, das ist ja nicht nur in Schule der Fall, das ist ja in Unternehmen auch der Fall. Genau. Das heißt, wobei auch da sich das eher immer stärker wandelt. Also, aber auch da ist immer noch Silo-Denken und Fehlerkultur natürlich ganz groß. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass da natürlich viel mehr Wandel stattfindet und der Wandel angetrieben wird. Und bisher war es ja immer
weil
so.
Die Wirtschaft halt da ist. Ne? Ja. Und die Wirtschaft hat die eigenen Gesetze und das hast du in der Schule halt eben nicht. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn ich dann solche Wandel, also Transformationsprozesse beschreibe, sagen halt erstmal ganz viele Lehrer immer, ja, aber davon spüre ich ja gar nichts. Du guck mal, ich bin gar nicht bei Facebook und Twitter und sonst wo und mir geht's super. Ja. Wo ich dann denke, ja gut, das stimmt. Du kannst im Prinzip ja auch in den Wald rausziehen und eine tolle Villa haben und gutes Geld haben und gut davon leben und gehst nicht zu Wahlen und kann in dem Fall egal sein, was in der Stadt oder woan in der Kommune passiert. Das kann so sein, aber du bist halt einfach privilegiert. Das heißt, du bist halt als Beamter bist du nicht in der Wirtschaft drin, bist erstmal raus und siehst in dem Fall nicht, was da gerade geschieht. Und wenn man einfach guckt, wie sich Berufsbilder einfach ändern, wenn man sieht, welche Anforderungen im Prinzip einfach heute an junge Menschen gestellt werden, wenn sie ins Berufsleben einsteigen, wenn man in dem Fall sieht, dass man gar nicht sagen kann, welche Jobs morgen überhaupt geben wird, ja, und welche Anforderungen denn da gefragt sein werden, dann ist es, finde ich schon, ehrlich gesagt, schon jetzt nicht doch eigentlich schon unverantwortlich, wenn ich ehrlich bin, wenn man sagt, ja, mir ist eigentlich egal, weil für mich passt das ja. Also, ja, nee, ich glaube, da muss man einfach echt dran. Da muss man echt dran und das sehe ich als Vater halt nochmal kritischer. Da rede ich halt meistens eher als Vater, nicht als Lehrer, weil zum Beispiel unter Lehrern ist ja auch, wie bei allen anderen auch, bei anderen Berufsgruppen, da muss man mehr kollegial sein und ich habe tatsächlich für mich gemerkt, dass meine Kollegialität, die ist da, aber als ich Kinder habe, sehe ich die ganze Sache noch ein bisschen anders, weil ich dann überlege, was würde ich mir für meine Kinder wünschen. Ja. Und da sehe ich halt immer diesen Blick zuerst Kinder und dann Kollege.
Ja, und ich glaube, es geht ja nicht darum, auf den Beruf, das ist ja allein schon die nächste Stufe, wenn du sagst, du gehst in Richtung Hochschulreife, also auch in der Hochschule verändern sich ja die Dinge, weil die ja zum Teil auch näher schon wieder am Beruf sind, Fachhochschulen noch stärker an der Praxis orientiert. Und selbst dann Berufsschule, Ausbildung, da ändert sich ja auch permanent. Also eigentlich muss Schule ja schon sehr, sehr nah dran sein. Weil das mit zu einem ihrer großen Aufträge, abgesehen von dem ganzen gesellschaftlichen und Demokratiebildung und so weiter, will ich gar nicht erst anfangen, was da noch passieren müsste. Aber in der Tat gebe ich dir da recht, da müssten Schulen auch als Institution näher dran sein.
Also ich meine, das beste Beispiel, ich habe heute alle Schulen, alle Klassen, die ich hatte, habe ich mal gefragt. Ich habe gesagt, nur bitte Handzeichen mal, wer von euch hat eine Ahnung, wenn ich jetzt einen Begriff sage, wer hat eine Ahnung, worum es da gehen könnte oder worum es da geht? Dann habe ich gesagt, Artikel 13. Mhm. Da ging in jeder Klasse gingen die Hände hoch. Mhm. Frag das mal im Kollegium. Ja. Wie viele Leute wissen, was Artikel 13 gerade ist, was gerade interpretiert wird? Da wirst du nicht so viele Leute finden, die das sich dann im Fall auskennen. Das ist natürlich dann so ein Punkt, wo man feststellt, da habe ich einfach einen Konflikt. Das heißt, da gibt es eine Geschichte, die auf europäischer Ebene beschlossen wird, die einfach Netzkultur einfach verändern wird, ja, in welcher, wie auch immer, aber es wird sie verändern. Und die Leute, die natürlich nicht im Netz sind, die interessiert es einfach nicht. Aber die jungen Menschen, die halt dann damit halt ihr Leben verbringen und auch da weiterhin ihr Leben verbringen werden, die interessiert es dann schon. Ja. Mhm. Und da hast du natürlich dann schon, merkst du schon, wie ihm so dieses aus sich auseinanderleben einfach funktioniert. Das heißt, du hast einfach in Schulen, hast du Menschen drin, die nicht wissen, was Fortnite ist, die nicht wissen, was TikTok ist, die nicht wissen, wo eigentlich gerade Leben so für die stattfindet, was das eigentlich bedeutet und eigentlich auch gar nicht da anschließen können. Mhm. Und da ist halt ein Prozess, der extrem dynamisch und schnell ist. Und wenn man sich da komplett rausnimmt, ich glaube, dass man sich da gewisse Chancen einfach nimmt.
Ja, absolut, weil wenn wir da wieder den Bogen ganz zum Anfang schlagen, wann ist eine Lernerfahrung eigentlich gelungen? Und wir nochmal kurz zurückkommen auf die konstruktivistische Didaktik, die ja sagt, immer dann, wenn ich Bestehendes mit etwas Neuem verknüpfen kann, dann schaffe ich eine Lernerfahrung. Und das heißt, wenn ich aber gar nicht weiß, womit sich junge Menschen derzeit eigentlich privat und freiwillig beschäftigen, habe ich ja umso weniger Anknüpfungspunkte, um Lernerfahrung zu schaffen.
Ja, aber dafür müsste ich halt mich auf die Ebene begeben, dass ich eben nicht nur Lehrender bin, sondern auch Lernender bin und einfach sage, ich weiß eben nicht alles. Und lass uns das doch gemeinsam herausfinden. Und das ist aber halt eine Sache, die, glaube ich, über 100 Jahre anders war und jetzt halt sich in eine andere Richtung bewegen muss und die, glaube ich, nicht so einfach ist. Also manchen fällt es leichter, manchen fällt es ein bisschen schwerer und ich glaube, aber letzten Endes kommen wir nicht dran vorbei.
Ja, also ich glaube, auch das ist ja wieder so eine Frage, da käme ja schon wieder das Coaching und so weiter ins Spiel. Das ist ja wirklich eine Frage der Haltung. Also es kann ja nur eine Haltungs- und Werteentwicklung sein, nämlich gehe ich meinem Schüler gegenüber, wie sehe ich mich gegenüber ihm? Ist das eine Beziehung auf Augenhöhe? Und wenn man Beziehung als Beziehung wirklich versteht, dann bedeutet das ja gegenseitiges Interesse. Den anderen fragen, wie geht's dir? Ja, was machst du gerade? Was interessiert dich? Oh, Anknüpfung finden. Und was aber so bisher so in Schulen stattfand, war ja dieses klassische Machtgefälle. Ja, ich weiß alles, du weißt nichts und ich prüfe dich permanent. ob ich dir jetzt was beigebracht habe. Jetzt mal krass formuliert. Ist ja nicht immer und überall, aber überspitzt formuliert kann man das eigentlich schon so sagen. Und das heißt, aber diesen Sprung zu machen ist auf der einen Seite sehr, sehr leicht, wäre das, auf der anderen Seite sehr, sehr schwer, weil oft Menschen sich dann selber im Weg stehen.
Es ist tatsächlich auch eben, ich glaube, diese Kultur ist einfach auch verankert, weißt du, und auch in einem drin. Sich davon zu lösen, ist echt nicht einfach. Und ich versuche über diese Barcamp-Formate zum Beispiel, da eben diesen ersten Schritt in die Richtung zu gehen, den versuche ich einfach dadurch irgendwie zu begünstigen oder die Hürde einfach ein bisschen herabzusetzen. Und ich habe da zum Teil auch schon Erfolge gehabt, wo ich eben festgestellt habe, dass Menschen, denen es schwer fiel, erstmal so loszulassen, so einen Kontrollverlust zu haben, die danach einfach das auch als befreiend für sich entdeckt haben, weil sie gemerkt haben, dass da auf einmal Freiräume entstehen, die vorher nicht da waren. Und es muss auch nicht alles perfekt sein, aber erstmal also in die Richtung zu gehen und auch Lust zu haben, auch neugierig zu sein, was herauszufinden. Mhm. Also ich glaube schon, dass man dann, ich würde das jetzt nicht komplett als hoffnungslos sehen, ich glaube schon, dass man gewisse mit gewissen Dingen Anreize schaffen kann und vielleicht auch die Leute unterstützen kann, diesen Weg zu beschreiten.
Absolut, also da wirklich auch als Ermutigung für alle, die denken, sie schaffen das nicht mehr, sie lernen das nicht mehr, das ist natürlich Quatsch. Es ist anstrengend, es ist ein Prozess. Man sollte sich vielleicht tatsächlich auch Unterstützung von außen holen oder hier so ein Angebot nutzen wie das Barcamp, um einfach mal in einem geschützten Raum, das ist ja schon ein relativ geschützter Raum, diese Erfahrung einfach mal zu machen und dann den nächsten Schritt gehen, den nächsten Schritt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal so diesen Willen zu haben und die Erkenntnis zu haben, so geht's eigentlich nicht weiter, ich möchte was verändern. Und dann kommt der Rest von alleine, das wird auch Zeit brauchen. Also es gibt mit Sicherheit nicht der Schalter, der einfach so umgelegt wird, weil da so viele Prozesse schon in der Vergangenheit gelaufen sind. Aber wenn man schon merkt, im Grunde genommen bin ich auch nicht mehr zufrieden mit dem, wie es im Job läuft. Und das zeigen ja auch immer wieder Umfragen unter Lehrern, die sagen, sie gehen nicht mehr gerne in die Schule. Gleichzeitig gehen die Schüler nicht mehr gerne in die Schule. Wo ich dann frage, ja, okay, was heißt denn das? Das heißt, wir müssen uns doch alle mal zusammensetzen und überlegen, was verändern wir. Und von daher kann man da draußen nur den Appell richten, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Man kann daran arbeiten. So wie Schüler daran arbeiten müssen, was zu lernen, können das Lehrer natürlich ganz genauso.
So. Du siehst es nicht, ich nicke die ganze Zeit.
Ja. jetzt wollte ich dir aber nicht das Schlusswort nehmen und wir kommen jetzt auch tatsächlich so ein bisschen zum Ende. Du darfst das Schlusswort ergreifen, also so irgendwie gibt es nochmal von dir sowas wie ein Statement, wie eine große Forderung, ein Mini-Manifest, was du der Welt, der Bildungswelt auf diesem Weg nochmal sagen möchtest?
Ja, vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, dass man all das, was jetzt eben so neu ist und was man nicht greifen kann, dass man vielleicht tatsächlich versuchen sollte, mehr dafür ein Verständnis zu entwickeln, also mehr den Schwerpunkt auf Verständnis legen und nicht auf eine Wertung, weil ich in der Regel einfach erfahre, bei den ganzen Gesprächen und jetzt auch Entscheidungen, wie man handeln soll, dass eigentlich vorher schon so eine Wertung stattfindet, die auf eine Haltung sich begründet, ja. Und eigentlich gar kein Verständnis für sowas da ist. Und das heißt, vielleicht erstmal versuchen zu begreifen, zu verstehen, zu ergreifen oder auch eben, was eigentlich so passiert. Und da würde ich das Dachstuhl-Dreieck in die Runde reinwerfen. Dachstuhl-Dreieck googeln, haben Medienpädagogen, Informatiker mal so einen Ansatz mit drei Fragen entwickelt, mit denen man sich eben so ein Verständnis aufbauen kann. Die Fragen sind, wie funktioniert das, wie wirkt das und wie wird das genutzt? Und als Abschlussstatement, da würde ich tatsächlich dann das aufgreifen, was Dirk von Gehlen in seinem Buch Das Pragmatismusprinzip schildert, und zwar diesen Shruggy. Der Shruggy, der so für die Netzkultur steht, und den würde ich tatsächlich gerne zum Abschluss mitgeben. Wer den nicht kennt, das ist so ein kleines Männchen, was so die Arme hochhebt und so dieses, ja, ich weiß es nicht, macht. Und dieses, ich weiß es nicht, heißt aber nicht nach dem Motto, ich hab keine, also es gibt keine Antwort darauf, sondern eher im Sinne von, die Situation ist aktuell, dass ich keine Antwort darauf habe, heißt aber nicht, dass es eine Antwort darauf gibt. Und dann einfach das als also das heißt, dass man auch nicht das Leben als Schicksal sieht, sondern eben als lösbar, als machbar, als gestaltbar und dementsprechend die Herausforderung annimmt. Das heißt, die Situation in der Schule kann vielleicht mit dem Schwaggi ganz gut beschreiben und sagen, aktuell weiß ich gerade nicht, wie ich da anfangen soll, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, es ist machbar und lass einfach mal schauen, wie ich da jetzt am besten vorankomme.
Wunderbar, lieber Dejan, ein wunderbares Schlusswort, Schlussappell. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiter plaudern, vielleicht machen wir auch irgendwann mal einen zweiten Teil. Aber für diesen Moment danke ich dir sehr, sehr herzlich für deine Gedanken, für deine Einblicke, deine Erfahrung aus der Praxis. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und ein schönes restliches zweites Halbjahr in der Schule.
Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Also einen schönen Tag, meine ich.
Mach's gut. Danke, mach's gut. Tschüss.